Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus. Heute die Folge 53 und der Oktober, der steht eigentlich schon wieder direkt vor der Tür und das sind eigentlich auch immer so ein bisschen schlechte Nachrichten, zumindest für mich. Das bedeutet nämlich wieder die intensivste Süßigkeitenzeit des Jahres geht los. Wir haben ja jetzt bald wieder Halloween, dann kommt auch noch die Advents- und Weihnachtszeit und dann ist auch ganz schnell Weihnachten durch und bei der Waage springt einfach die Nadel davon. Manon, wie ist das erstmal bei dir? Hallo.
Hallo Marc, also ich kann ja Süßigkeiten das ganze Jahr über essen. Ich muss da jetzt nicht unbedingt auf die entsprechenden Anlässe warten und am allerliebsten mag ich ja sowas wie Nougat oder Schokolade, und zwar am liebsten Zartbitterschokolade. Wie ist das denn bei dir?
Also Zartbitterschokolade ist bei mir tatsächlich nicht so ganz weit oben. Nougat noch weniger, weil ich leider eine Haselnussallergie habe. Deswegen nicht so ganz optimal. Aber was ich zum Beispiel, bei mir ist es eine weiße Schokolade, die ich immer sehr, sehr gerne esse. Oder eben auch eine ganz normale Vollmilchschokolade. Und was ich sehr mag, ist frische Schokolade. Also es gibt ja so Frischschokolade, die man in manchen Konfiserien bekommt. Und da decke ich mich eigentlich immer ganz gut ein. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Weil wir sind auch genau beim Thema Schokolade heute beim Thema unserer heutigen Folge. Und beim letzten Mal haben wir über Tee gesprochen. Jetzt geht's also bei Ernährung Plus um die süße Versuchung. Ja, und natürlich haben wir auch heute wieder einen Experten. Und das ist Torben Erbrath vom Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie.
Torben Erbrath ist Geschäftsführer der Fachsparte Schokolade, Schokoladenerzeugnisse und Kakao im Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie e.V., kurz BDSI. Der gelernte Jurist vertritt die Interessen der deutschen Schokoladenindustrie in verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen. Außerdem ist er geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung der deutschen Kakao- und Schokoladenwirtschaft und Vorstandsmitglied beim Forum Nachhaltiger Kakao.
Hallo.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, bei Ihnen ist es ja so, dass Sie Schokolade und Süßigkeiten eigentlich von Berufswegen essen. Jetzt interessiert mich aber vor allem, was essen Sie denn am liebsten an süßen Sachen? Ist das Schokolade oder sind das eher andere Sachen?
Also ich habe den besten Job der Welt, natürlich Schokolade. Also was denn sonst? Natürlich esse ich auch andere Sachen. Zu einer ausgewogenen Ernährung gehört nicht nur Schokolade, aber sie ist ein toller Bestandteil dabei. Und gibt viele Sorten, die ich mag, ob das jetzt Marzipan ist, ob das jetzt Nougat ist. Aber eine Leidenschaft teile ich nicht mit Ihnen, die weiße Schokolade, weil ich finde, weiße Schokolade hat zu wenig Kakao. Die braunen Bestandteile ist für mich bedingt nur eine Schokolade. Aber das sehen auch Schokoladenhersteller anders. Also ich mag lieber, wo auch wirklich Kakao drin ist.
Jetzt kenne ich zum Beispiel wenig Menschen, die wirklich keine Schokolade mögen. Warum ist das denn so, dass ganz viele Schokolade ganz toll finden? Jetzt mal abgesehen, ob das jetzt weiß, zartbitter oder Vollmilch ist, so Schokolade generell. Warum mögen wir die so gerne?
Also ich glaube, das ist der Mix. Also wir haben einmal drin, das ist richtig süß, also die ist süß, die Schokolade, aber durch den Kakaogeschmack sind ja auch Bitterstoffe drin. Und dann haben die Schokoladenhersteller es ja geschafft, eben auch die cremige Textur da reinzubringen. Das ist wohl die einzigartige Kombination, die so beliebt ist weltweit. Also die Schokolade, der Schmelz und dann dieses Geschmackserlebnis, diese Geschmacksexplosion. Also das ist wohl das, wo wir deswegen so erfolgreich sind bei der Schokolade.
Jetzt hat Schokolade ja, ich sag mal, in Deutschland auch eine gewisse Bedeutung, unabhängig davon, dass es was Süßes ist, sondern es hat auch ganz viel mit der Esskultur und vor allem auch Traditionen wie Weihnachten und Ostern zu tun, oder?
Ja, also Schokolade gehört zu Feiertagen dazu, das ist klar. Also sowohl bei Weihnachten als auch bei Ostern. Ob das jetzt, fängt ja schon mit Nikolaus an, ob das jetzt eben halt die Nikolausfiguren sind, die Weihnachtsmänner. Wir haben Ostern, haben wir halt die Osterhasen. Also die Hohlfiguren sind ganz wichtig. Aber natürlich auch noch andere Schokoladenprodukte zum Muttertag, zum Valentinstag. Schokolade kann man wunderbar verschenken und ist auch einer der Anlässe, warum man überhaupt Schokolade isst. Und deswegen ist das sehr stark natürlich mit Feiertagen verknüpft. Einzig und allein im Sommer nicht so ganz, da ist es dann in Eisform, ist die Schokolade dabei. Aber ansonsten natürlich mit Feiertagen, da gehört sie dazu. Und inzwischen ja auch zum Dessert, da ist sie ja auch dabei, auch in verarbeiteter Form. Also wenn man nimmt beim Kuchen oder aber auch beim Schokoladenpudding ist ja auch Kakao immerhin drin. Also es gehört irgendwie alles dazu. Ohne Schokolade geht's einfach nicht.
Jetzt stehen Sie ja als Süßwarenindustrie nicht nur für Schokolade, sondern da gibt es ja auch ganz viele andere Produkte. Aber welche Bedeutung hat denn die Schokolade so für die Süßwarenindustrie? Ist das schon das Produkt, was am meisten nachgefragt wird?
Ja, also Schokolade ist, der Schokoladenbereich ist mit Abstand der größte Bereich, das ist sowohl mengenmäßig als auch wertmäßig. Aber auch die anderen Bereiche wie Zuckerwaren, wie Knabberartikel, wie Eis, und auch wie Rohmassen und wie Kaugummi, die haben ihre eigene Bedeutung. Schokolade ist aber ungefähr, macht bei uns ungefähr ein Drittel des Umsatzes unter der Produktion aus. Aber zum Beispiel in Keksen wird sie ja auch teilweise verwendet. Wir haben immer mehr auch, kann man sagen, Mix zwischen Schokolade und anderen Produkten oder aber auch ja, Innovationen, die es da gibt. Also wenn ich nur denke, es gibt jetzt inzwischen auch Schokolade und Lakritz, muss man mögen, braucht man nicht mögen, aber es gibt welche Schokolade und Gummibärchen, um nur mal zwei zu nennen. Und oder die Amerikaner kennen seit Jahren Marshmallows mit Schokolade. Klar gibt es auch. Also das ist ungefähr so der Bereich. Also der größte Bereich ist die Schokolade im Süßwarenbereich. Über 90 Hersteller allein in Deutschland produzieren Schokolade. Aber die anderen Produkte sind auch sehr, sehr beliebt.
Also ein sehr, sehr wichtiges Produkt auch für Sie. Aber gehen wir mal so ein bisschen in die Geschichte der Schokolade. Seit wann kennen wir die denn eigentlich? Und ganz wichtige Frage, wer hat es denn erfunden? Waren es die Schweizer?
Also die Maus hat's erfunden natürlich. Nein, also die Schokolade, die kommt ja, also Kakao kommt ja nicht aus Europa. Also insofern hat überhaupt das Geschmackserlebnis, das Ursprüngliche, das kommt ja aus Lateinamerika, von den Maya. Und dort war ja sogar Kakao Zahlungsmittel. Aber als es dann in die nach Europa kam, über den Kolonialismus, muss man ja sagen, hat es sich dann erst in Luxushäusern etabliert, zusammen in der Kombination mit Zucker. Und auch als Getränk, als stärkendes Getränk. Und erst dann im 19. Jahrhundert, da gab es dann den Durchbruch. Und der ist lustigerweise nicht über den Kakao gekommen, sondern über den Zucker, weil die Zuckerrübe in Europa angebaut wurde. Und dann gab es halt die Kombination Kakao und Zucker. Und dann gab es die nächste Kombination noch dazu, nämlich die Milch dabei. Also da, dass man Milch haltbar machen konnte. Ein Herr van Houten sagt einem ja wahrscheinlich etwas. Und dann gab es natürlich auch noch das Konschieren, das Verarbeiten. Das kam alles, also die Innovationskraft kam so im 19. Jahrhundert in verschiedenen Bereichen zusammen. Und jetzt wird es natürlich noch lustiger. Also die Konsche, es gibt einen Hersteller, den Herrn Suchert, der kommt aus der Schweiz, aber wo hat er sein Produkt dann hergestellt? In Deutschland. Sagen wir doch einfach, von Mitteleuropa kommt die Schokolade. Ob das jetzt Deutschland oder die Schweiz ist, ist eigentlich völlig egal. Es kommt hier aus dem Herzen Europas.
Jetzt haben Sie ja gerade schon so ein paar Rohstoffe angesprochen, Kakao, Zucker, Milch, die für die Schokolade wichtig sind. So kurz zusammengefasst, wie wird denn Schokolade eigentlich hergestellt? Und was ich mich jetzt gerade frage, hat denn zum Beispiel die Herkunft des Kakaos, hat das zum Beispiel auch einen Einfluss dann auf den Geschmack der Schokolade oder gibt es da ganz andere Komponenten?
Ja, das ist jetzt natürlich ganz spannend, die Frage, weil Sie haben so viele Fragen auf einmal gestellt. Wo fange ich da an? Also fangen wir bei der Schokoladenherstellung an. Die Schokoladenherstellung ist heutzutage ein industrieller Prozess und der ist vor allen Dingen, wird also zuerst der Kakao, die Kakaobohnen, das sind die Samen der Kakaofrucht, nachdem sie fermentiert und getrocknet waren und in Schiffen hier nach Europa gekommen sind. Diese Kakaobohnen, die kommen im Werk an und werden dann erstmal geröstet. Danach wird also aus der Kakaomasse, wird dann die Schokoladenmasse produziert, beziehungsweise nochmal die Kakaomasse, je nachdem getrennt, in Kakaopulver und Kakaobutter und eben halt auch Kakaomasse isoliert gibt es weiterhin auch. Das Ganze wiederum wird vermengt dann mit den Zutaten. Jetzt kommen erst die anderen Zutaten dazu. Wird dann vermengt mit Zucker, Milchpulver und natürlich auch noch dann an eventuell, um eben halt bestimmte die Schokoladen noch haltbarer zu machen, geschmeidiger zu machen, Emulgatoren wie Lecithin. Aber im Wesentlichen sind es Zucker, Milch, Kakao oder aber auch Milch nicht da drin. Das wird zu einer schönen Masse verarbeitet und eben halt konchiert. Das heißt also stundenlang, 72 Stunden teilweise gerührt. Und dann haben Sie diese schöne, weiche, cremige Masse, die sie dann im Übrigen auch für die frische Schokolade weiterverarbeiten. Frische Schokolade ist auch kein frischer Kakao, sondern auch verarbeitete Schokolade. Also Herr Erni, wenn Sie frische Schokolade kaufen, kaufen Sie auch nichts anderes als Schokolade, die im Regal schon länger steht. Das ist also, nur die hat jemand kurz vorher weiterverarbeitet, nochmal erwärmt und in Form gegossen. Und dann wird sie halt, je nachdem wie weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Tafeln, da wird sie dann ja in die Tafeln gegossen, gerüttelt, gekühlt und dann eben weiterverarbeitet oder aber auch gegossen oder gestanzt in Pralinenform. Da kommen dann noch leckere Füllungen und Zutaten rein oder aber auch erst noch, wenn die Schokoladentafeln verschiedene Zutaten haben, wie Haselnüsse, wie Trauben, wie Kekse inzwischen auch, wie Mandeln, Pistazien, nennen Sie noch was, Cranberries, inzwischen auch gibt es dann grünen Tee auch als Zutat. Also es gibt so viele verschiedene Zutaten bei Schokoladen. Marzipan hatte ich ja schon erwähnt, die Sie also dann bei Schokoladen dazusetzen können, entweder in die Schokoladenmasse oder aber als Füllung in die gefüllte Schokolade. Und auch bei den Pralinen, da können Sie auch noch zum Beispiel dann Alkohol, Weinbrand oder anderes dazu tun. Oder sogar die Kombination, eine Kirsche und noch Alkohol, gibt es ja wohl auch. Also da gibt es die verschiedensten Varianten, also Schokolade und die Zutaten. Da gibt es so viele unterschiedliche Geschmackserlebnisse. Das soweit zur Schokoladenherstellung. Jetzt, Frau Struck, hatten Sie noch gefragt mit den Kakaoqualitäten. Also da gibt es ja auch noch Unterschiede. Der Kakao kommt auf jeden Fall aus den Tropen. Das heißt, zwischen dem 20. Breitengrad nördlicher und südlicher Breite und damit nur aus drei verschiedenen Regionen der Welt, aus Mittelamerika, aus Mittel- und Südamerika, aus Westafrika und aus Südostasien. Und da gibt es natürlich verschiedene Sorten. Früher gab es im Grunde genommen nur drei Sorten, so wurde das aufgeteilt. Heute spricht man von 10 bis 12. Aber letzten Endes ist der Kakao, der viel so in Tafeln verwendet wird und eben auch in Milchschokolade oder auch in Backwaren, das ist der sogenannte Konsumkakao. Und der ist eben halt hauptsächlich, kommt der aus Westafrika. Das heißt, das Hauptanbauland ist die Côte d'Ivoire, die alleine fast 2 Millionen Tonnen im Jahr produziert von 5 Millionen. Inzwischen ist es ein bisschen weniger geworden. Und dann haben wir Ghana, wir haben Nigeria, Togo, Kamerun und so weiter. Aber Côte d'Ivoire und Ghana sind die beiden Hauptlieferländer. Und in Deutschland machen die beiden sogar allein 70% des Kakaos aus, der hier verarbeitet und wird. Dann haben wir in Lateinamerika und Südostasien auch viele so Edelkakaosorten, viel aromatischere Sorten. Das heißt, zum Beispiel auch durch vulkanische Böden bedingt. Das ist zwar auf der einen Seite ein Vorteil, gibt sehr viel Aroma in der Schokolade, die auch schon allein über den Boden aufgenommen, über die Böden aufgenommen wird, aber gleichzeitig können dadurch auch Schadstoffe wie Cadmium mit aufgenommen werden. Es ist also sowohl als auch, aber eben halt in gerade Lateinamerika gibt es auch dann viele dieser Origin- und Herkunftsschokoladen und Bio-Schokoladen, die viel aromatischer sind. Das ist auch nicht jedermanns Geschmack. Also es gibt die einen, die sagen, ich brauche eigentlich lieber nur diesen normalen Kakaogeschmack und dabei das Zucker und Milchige. Und die anderen sagen, boah, ich finde das toll, wenn das wie beim Wein ist. Dann eine blumige Note, dann eine erdige Note, dann eine sandige Note, was auch immer. Das alles geben natürlich mehr diese Edelkakaos her, weil im Englischen heißen die auch Fine and Flavor. Kokos. Flavor, Geschmack. Also daher kommt das. Das heißt, sie haben unheimlich viele verschiedene Varianten an Kakao, an Schokolade. Und ich glaube, da ist noch gar nicht alles erforscht. Ich kann Ihnen nur sagen, aus dem Nähkästchen geplaudert, die Aromenforschung, die steht teilweise immer noch am Anfang. Was gibt es alles für Aromen? Wo kommen die her? Wie entstehen die? Also da gibt es, können Sie einen ganzen Podcast von machen. Vielleicht eine Anregung fürs nächste Mal. Wie kommt das Aroma in die Schokolade? Aber heute will ich das nur anreißen. Also da sind noch viele Geheimnisse. Auch was passiert genau bei der Fermentation, bei der Entstehung, wenn der Kakao also frisch geerntet wird. Und insofern haben wir da noch viele Geschmackserlebnisse, von denen wir gar nicht wissen, wo sie her genau kommen.
Jetzt stehen die ganzen genannten Länder, die Sie vorhin so ein bisschen definiert haben, woher praktisch der Kakao auch kommt, sind ja jetzt nicht alles unbedingt Höchstindustrieländer oder Hochindustrieländer. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, es war ja früher auch immer mal wieder so ein Thema, fairer Kakaoanbau und solche Geschichten eine Rolle gespielt haben. Wo stehen wir denn da heute? Hat sich da irgendwas getan?
Ja, es ist so, dass wir natürlich in diesen Regionen der Welt viele Kleinbauern haben. Kakao wird in der Regel, und das ist anders als zu anderen Agrarstoffen, von Kleinbauern angebaut, die also vielleicht nur 2 bis 4 Hektar haben und häufig auch nicht besonders viel verdienen. Und insofern ist das Thema Armut oder geringer Verdienst ein großes Thema, wodurch dann natürlich auch Themen oder nicht Themen, sondern eben halt auch Wirkungen waren, teilweise Kinderarbeit, missbräuchliche Kinderarbeit. Das sind also leider Auswirkungen davon, dass wir es hier mit kleinbürgerlichen, bäuerlichen Strukturen zu tun haben und die eben halt nicht besonders viel verdienen. So. Aber das ist alles jetzt nicht erst seit gestern bekannt, sondern auch schon 2 Jahrzehnte ungefähr. Man muss dazu sagen, bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hat man sich bei keinem Rohstoff, Agrarrohstoff, egal wo er herkam, darum gekümmert, wer ihn eigentlich produziert, woher er kommt, sondern Hauptsache die Qualität stimmte, und Qualität war ein Geschmack, Lebensmittelsicherheit, also Schadstoffe, ob die drin sind oder nicht, und der Preis. Das hat sich aber geändert, und wir haben da mit dem Kakao eigentlich auch eine gewisse Vorreiterrolle gehabt, weil wir natürlich da auch sensible Produkte haben, die auch viel natürlich auch von Kindern gegessen werden. Und insofern haben wir sehr früh uns da engagiert im Bereich nachhaltiger Anbau, weil aber auch das Thema Kinderarbeit ein sehr virulentes war und auch teilweise noch ist, aber nicht mehr so stark. Und wir sind also seit 2011, kaufen die Hersteller und bauen auch immer mehr an, nachhaltig zertifizierten Kakao. Es gibt immer mehr Programme, wird immer mehr rückverfolgbar. Ich kann Ihnen da jetzt Zahlen um die Ohren werfen, also zicht, aber das ist nicht der Punkt, sondern wir haben halt, wenn der Verbraucher gucken will, bei den Produkten am Regal, inzwischen 86% des in Deutschland eingesetzten Kakaos ist entweder stammt es von Rainforest Alliance oder Fairtrade zertifiziert oder aber von Unternehmensprogrammen, die ebenfalls einer Prüfung durch Dritten standhalten. Und da werden halt verschiedene Dinge dann eben halt auch bearbeitet. Erstmal ist es so, dass die Hersteller immer mehr wissen, welche Farmer für sie produzieren, auch wenn es Kleinbauern sind. Zweitens wird das Thema Kinderarbeit adressiert mit Schulungen, aber auch mit Kontakt zu den jeweiligen Dorfgemeinschaften. Und drittens auch natürlich, und das war der erste Ansatz, geguckt, wie wird denn überhaupt der Kakao angebaut? Wie kann man produktiver sein? Weil es ist ähnlich, ich vergleiche das immer gerne mit dem Weinbau. Da ist viel Potenzial nach oben, schon seit Jahren, weil die Erträge liegen nur bei, in Westafrika zum Beispiel, bei um die 500 Kilo pro Hektar. Sie könnten bei Musterfarm in Südamerika ist das der Fall, bis zu 2 Tonnen pro Hektar sein. Jetzt waren lange Zeit die Kakaopreise, die auf dem Weltmarkt waren, die niedrig, weil Angebot und Nachfrage sich immer gut die Waage hielten, beziehungsweise mehr Nachfrage da als das Angebot. Das hat sich in den vergangenen Jahren jetzt etwas geändert, durch Missernten, durch Klimawandel und auch durch Kakaokrankheiten bedingt, gerade in Westafrika. Sodass also der Kakaopreis jetzt auch stark gestiegen ist, zwischenzeitlich verfünffacht, aber jetzt mindestens noch verdreifacht, sodass jetzt die Wirkung entstanden ist, dass in einigen Ländern, vor allen Dingen in Lateinamerika, die Bauern wirklich vom Kakaoanbau leben können. Weil dort gibt es freie Märkte, und das, was in der Welt an Preis für den Kakao bezahlt wird, kommt bei den Farmern an. In Westafrika sind wir noch nicht ganz so weit, in der Elfenbeinküste oder Côte d'Ivoire und Ghana sind die Märkte reglementiert, der Preis wird staatlich festgesetzt, heißt aber auch, der Staat ist in dem An- und Verkauf von dem Kakao involviert, und das führt mit Vorfinanzierung etc. Und das führt dazu, dass also die hohen Preise, die es seit einem Jahr gab, zwar von der Industrie gezahlt wurden, aber bei den Bauern nur zum Teil ankamen, weil die noch die niedrigeren Preise bekamen. Wir wissen momentan nicht, das muss man sagen, am 1. Oktober kommt übrigens jetzt gleich, kommt die nächste Zahl in der Elfenbeinküste, wie dann der Preis aussieht. Wir wissen nicht, wie viel jetzt momentan bei den Bauern ankommt. Da gibt es keine aktuellen Erhebungen. Das ist eigentlich die spannende Frage. Ist es jetzt in Westafrika auch so wie in Lateinamerika oder nahezu so, dass also die Einkommen so sind, dass man von einem existenzsichernden Einkommen sprechen kann oder nicht? Natürlich zahlen die Unternehmen, wenn man Fairtrade bezieht und so weiter, auch Prämien. Aber die reichen natürlich nicht aus, weil es eben halt der Preis wird in diesen Ländern eben halt staatlich bestimmt. Also insofern spannende Frage derzeit, aber es hat sich viel getan. Wir haben auch eine Initiative gegründet, das Forum Nachhaltiger Kakao, das in Deutschland Vorreiter ist. Inzwischen gibt es 5 vergleichbare Initiativen in Europa. Also insofern sind wir auch da Vorreiter, weil Deutschland auch ein starker Markt ist. Wir haben, wenn man das nimmt, 10% oder 8%, sagen wir lieber, der Weltkakaoernte allein geht nach Deutschland. Das ist schon ein Pfund. Und insofern haben wir auch eine Bedeutung und auch eine Verantwortung. Und die nehmen die Unternehmen wahr. Also das auf jeden Fall auch schon, bevor es die Diskussionen um Lieferkettengesetz und Co. gab im Übrigen.
Also erstmal Riesenrespekt dafür, dass Sie sich als Verband, aber eben auch die Hersteller so dafür einsetzen, dass das Geld eben auch bei den Bauern vor Ort ankommt, dass da faire Bedingungen herrschen. Und ich finde, 86% nachhaltig zertifiziert, das ist wirklich schon eine große Anzahl. Und dann schmeckt die Schokolade gleich nochmal viel besser, wenn man weiß, dass eben auch Gutes dahinter steht. Und jetzt komme ich zum Gesundheitsaspekt. Ist Schokolade ungesund, Herr Erbrat?
Wieso stellen Sie die Frage denn negativ? Also ich beantworte nur die Frage, wenn Sie sagen, ist Schokolade gesund? Und dann sage ich, es kommt drauf an als Jurist. Nein, Schokolade ist nicht ungesund, wenn Sie das wenn Sie jetzt meinen, Schokolade, wenn man die isst, tut man sich was Schlechtes an. Nein, natürlich ist wie bei jedem Lebensmittel erstmal so, die Dosis, also Paracelsus lässt grüßen, die Dosis ist es. Das heißt, in Maßen genossen ist Schokolade per se nicht ungesund. Und isoliert betrachtet sind das auch nicht die Zutaten Zucker, Milch und Kakao. Bei Kakao kommt aber jetzt noch was hinzu. Kakao hat natürlich auch noch, wenn es in höheren Mengen genossen wird, sogar noch teilweise gesundheitsfördernde Substanzen drin, nämlich die sekundären Pflanzenstoffe, also Flavonole, wie zum Beispiel Epikatechin oder Procyanid. Also das sind alles Wirkstoffe, die Blutgefäßelastizität erhalten und so einen normalen Blutfluss fördern. Und da gibt es sogar einen Health Claim, den die EFSA da zugelassen hat. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein, auch da, die Dosis macht's. Das heißt, mit einem Riegel und sogar mit einer Tafel Milchschokolade werden Sie diese Wirkung nicht erreichen. Das heißt, die wichtigste Wirkung ist, Schokolade macht glücklich. Und zwar jetzt nicht glücklich im Sinne von wissenschaftlich nachgewiesen, sondern wenn Sie Ihre Mitmenschen fragen. Sie steht für Genuss, für das Miteinanderleben und manche Leute geben oder nehmen Schokolade auch als Belohnung für irgendetwas und belohnen sich mit Schokolade. Oder aber auch Schokolade steht für Pause. Jetzt mache ich mal eine Pause, jetzt genieße ich Schokolade. Also oder aber eben halt auch beim Essen gehen, beim Nachtisch, oh, Schokolade, die gehört dazu, in welcher Form auch immer. Also insofern, Schokolade steht für Wohlbefinden. Und Wohlbefinden ist ja nun mal gesund, oder?
Wohlbefinden absolut. Ist absolut, absolut gesund. Ich bin total bei Ihnen und ich möchte mich jetzt glücklich machen.
Oh ja, ich auch.
Wenn wir ein bisschen Schokolade probieren.
Genau. Das ist gut. Wir haben uns ja im Vorfeld alle bestens versorgt und wenn man so durch die Süßigkeitenwarenregale geht, ich habe da auch noch ein paar Schokoladen diesmal geholt, die ich normalerweise nicht kaufen würde. Einfach so, weil die Geschmacksvariation vielleicht mich jetzt nicht direkt anspricht. Aber guck mal, also zunächst mal haben wir jetzt, glaube ich, alle eine Dubai-Schokolade vor uns.
Dubai-Style. Damit mal Vorsicht, Vorsicht.
Dubai-Style, natürlich.
Ganz wichtig, genau. Ganz wichtig. Richtig. Genau. Weil, wenn Sie eine Dubai, also vielleicht haben Sie auch eine Dubai-Schokolade vor sich, ich nicht. Also wir alle
nicht.
Nein, wir haben ja alle dieselbe vor uns. Aber da gab es ja auch Rechtsstreitigkeiten zu, da gibt es unterschiedliche Gerichtsurteile zu. Das eine Gericht sagt, das geht, wenn die hier in Deutschland hergestellt ist und sich Dubai nennt. Es kommt, auch das ist wieder so eine typische Juristenantwort, sehen Sie es mir nach, es kommt auf den Einzelfall an. Und so sind die Urteile dann auch dementsprechend unterschiedlich. Wer halt die Skyline von Dubai auf dem Produkt abbildet und noch groß Dubai draufschreibt und irgendwo hinten auf dem Etikett steht drauf hergestellt in der Türkei, der wird natürlich kaum eine Dubai-Schokolade verkaufen können. Dagegen einer, der draufschreibt, Dubai-Schokolade hergestellt in Deutschland. Das geht natürlich, weil über Social Media ist ja dieses Produkt gerade so bekannt geworden, nicht weil es aus Dubai kommt, sondern weil die Influencerin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, so schnelllebig ist die heutige Zeit, die aber eben halt die verkostet hat und damit ging das Ganze auf einmal viral. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir auch das so sehen, wie die Influencerin und wie viele andere. Und im Moment wohl noch, ich breche mir mal ein Stück ab, jetzt gucke ich mal gerade.
Ja, guter Plan, mache ich auch.
Genau. Oh, die bricht ja gar nicht, die ist nicht ganz so brechend. Das machen wir, ich habe die eher
Knacken
so ein bisschen.
Tut die nicht.
Nee, brechen tut die nämlich nicht, aber sie cruncht wahrscheinlich ein bisschen.
Dafür ist sie zu weich. Also vielleicht sagen wir noch kurz dazu, was die Schokolade zur Dubai-Style-Schokolade macht. Pistazie also bei der und Engelshaar, oder?
Ja, Engelshaar, genau. Wissen Sie denn, was Engelshaar ist?
Zucker. Nein, ich weiß es nicht.
Sind ja im Prinzip einfach so.
Ich kann jetzt nicht sprechen.
Ihr wisst auch, oder Sie wissen auch, dass Schokolade beim Sprechen eigentlich gar nicht so gut ist. Da sagen immer alle Sprecher bloß keine Schokolade essen, weil das nämlich die Spucke bindet und dann hat man immer so einen trockenen Mund danach.
Deswegen habe ich hier ein Wasserglas auch dabei stehen, ist doch klar.
Sehr gut, alles richtig gemacht.
Nein, ich bin ja Experte, also da schon. Nein, aber Engelshaar ist ja im Prinzip, Pistazie ist die Hauptzutat, aber natürlich ist auch Zucker und Butter drin und dann eben halt diese Teigfäden, das Kadayıf, wie das wohl richtig auf Türkisch oder Arabisch heißt, auf Arabisch glaube ich. Kadayıf heißt das und das ist halt, das macht das Ganze so knusprig, diese Teigfäden. Aber wer weiß, wie lange auch dieser Hype geht, weiß man ja nicht. Also,
weil ich das Gefühl habe, er ist schon ein bisschen runter jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr oder so, wo ja Leute sich angestellt haben vor Geschäften, um so eine Schokolade zu kaufen. Mhm. Im Vergleich dazu, finde ich, ist es schon ordentlich runtergegangen.
Wir hatten vor einem Jahr aber auch den Hype um gefrorene Drachenzungen. Ganz anderer Produktbereich. Ich glaube, die sind aber nach wie vor ziemlich beliebt.
Das kam wahrscheinlich auch über Social Media, oder?
Ja, natürlich, natürlich.
Drachenzungen, ja.
Genau. Deswegen, ich wollte nur sagen, es gibt nicht nur bei Schokolade so Social Media Phänomene in unserer Branche, sondern eben halt die gefrorenen Drachenzungen.
Auch auf die Gefahr, mich jetzt nochmal irgendwie als, dass ich es einfach nicht mitbekommen habe. Was sind denn gefrorene Drachenzungen?
Also Drachenzungen sind eigentlich Fruchtgummis. Blaue Fruchtgummis.
Okay. Und die in der Kultur dann?
Und die hat jemand mal ins Eisfach getan.
Okay. Verstanden.
Und dann danach auf Social Media haben die natürlich,
höchst innovativ.
Ja, ja, aber die sind dann eben halt genommen worden und wurden dann eben halt, sind dann dadurch gebrochen. Na, weil die haben dann so einen Crunch, den wir, aber das hat die Schokolade ja gar nicht nötig, da haben wir ja die Bitterschokolade für. Wir brauchen keinen Crunch bei Schokolade, aber wir haben das bei der Bitterschokolade zum Beispiel.
Eine Frage habe ich dazu, aber noch ganz kurz, ganz kurz nochmal, nur weil Sie gerade angesprochen haben, Kühlschrank. Ich schmeiß Schokoladen manchmal in den Kühlschrank. Ist das nicht Frevel für manche? Also das ist doch so, also ich habe das schon ein paar Mal gehört, wenn ich
auf
das manchen Leuten erzähle.
Auf keinen Fall machen,
ich mache das manchmal.
Es sei denn, ihnen macht das nichts aus, dass die danach aussieht, als ob sie die nicht mehr essen wollten. Weil die natürlich im Kühlschrank die Zuckerkristalle dann eben halt reagieren und sie haben dann danach eine mit diesem komischen Belag, mit dem Fettreib, wie das so heißt, wenn die dann wieder wärmer wird. Also die sieht einfach nicht mehr gut aus. Natürlich können sie das machen, aber erstmal müssen sie die eigentlich dann eine Zeit lang wieder aus dem Kühlschrank rausnehmen, dass die ihr Aroma entfaltet. Sie stellen doch auch nicht einen Rotwein in den Kühlschrank.
Also bei mir ist die Schokolade tatsächlich auch manchmal im Kühlschrank, aber eigentlich nur im Sommer, wenn es richtig heiß ist. Mhm. Wenn sie dann nicht im Kühlschrank ist, dann schmilzt sie mir zu schnell. Und ich möchte ja gerne dieses knackige Geräusch haben, wie was ich jetzt habe, wenn ich die Zart-Bitter-Schokolade, auf die ich mich schon die ganze Zeit freue, einmal knacke und jetzt auch verkoste, weil mir war die Schokolade Dubai-Style ganz eindeutig zu süß. Ich bin bei Zart-Bitter.
Dann probiere ich auch mal. Oh, das knackt. Ah, das hört sich gut an. Nochmal. Das hört sich gut an. Und aber nicht direkt reinbeißen, also erstmal riechen. Wenn Sie also jetzt eine wirkliche Schokoladenverköstigung machen mit Kennern, erst riechen. Weil natürlich ist die Geschmacksnerven und der Geruch, die gehören ja zusammen. Menschen, also jetzt bei Corona haben das viele Leute ja auch festgestellt, wo der Geruchssinn dann teilweise aussetzte. Wenn man nicht riecht, kann man auch nicht schmecken. Und wenn Sie also bei der Schokolade das doppelte Genusserlebnis haben, erst riechen, dann schmecken, dann haben Sie ein doppeltes Genusserlebnis. Und jetzt muss ich mit vollem Mund sprechen. im Mund noch erst ein bisschen zergehen lassen.
Für den ersten Tipp war es bei mir zu spät für das Dranatmen, weil ich hatte die direkt schon im Mund. Aber beim nächsten Mal werde ich diesen Tipp durchaus beherzigen.
Ich bin 25 Jahre im Beruf. Was meinen Sie, wie viele Schokoladenverköstigungen ich schon mitgemacht habe? Insofern, das gehörte bei mir damit dazu.
Alles klar.
Ab wann ist denn die Zartbitterschokolade vegan? Ab wie viel Prozent? Also ich habe hier zum Beispiel 50%, da ist aber Butter zum Beispiel noch mit drin.
Also wann die vegan ist, ab welchem Anteil, hängt nicht unbedingt von dem Kakaoanteil ab, sondern von der Rezeptur generell. Sie meinen jetzt wirklich Butter und nicht Kakaobutter?
Ja, also bei mir ist hier Kakaobutter und Butterreinfett.
Ah, Butterreinfett ist noch drin, das ist ja nicht vegan. Ja, ja. Ja, ich habe eine, die, also meine ist ohne, aber die hat 60%. Nein, aber das hängt von Butterreinfett, müssen Sie ja nicht unbedingt da rein tun. Ja, also insofern haben sie einen erwischt mit der Rezeptur. Nein, ab wann heißt also der Kakaoanteil, da gibt es eigentlich nur die Regelung in Deutschland, ab wann die denn überhaupt edel heißen darf.
Ah, okay.
Oder auch zum Beispiel der Punkt bitter und zartbitter ist auch geregelt. Fangen wir da erstmal mit an. Also jetzt eine Zartbitter-Schokolade muss mindestens 50% Kakaoanteil haben. Und eine bitter, also ohne, die muss mindestens 60% haben. Das ist aber ein Industriegebrauch, wenn Sie also zum Beispiel in der Schweiz oder vielleicht in Holland oder Belgien eine Bitterschokolade sehen und die hat weniger als diese 60%, dann kann das durchaus auch der Fall sein. Nur in Deutschland hat man sich da, ist das schon seit Ewigzeiten Gebrauch und wird deswegen, ist auch die sogenannte Verkehrsauffassung, die hat sich da durchgesetzt. Und dann der Begriff edel, den gibt's auch nur in Deutschland, weil im Englischen heißt es halt fine and flavor. Also ist ein Doppelbegriff, aber im Deutschen edel und da sagen wir 40% der Kakaomasse muss mindestens aus diesen Provenienzen kommen, wo Edelkakao herkommt. Führt dazu, das gibt's nur aus bestimmten Ländern, aus der Elfenbeinküste und aus Ghana gibt's derzeit keinen Edelkakao, vielleicht ändert sich das irgendwann. Das steht nämlich in einer bestimmten Vorschrift noch drin, im Kakaoabkommen. Aber auf jeden Fall Edelkakao gibt's hauptsächlich aus Lateinamerika und ein bisschen aus Südostasien. Und das sind meistens aber auch diejenigen, deswegen schreiben die Hersteller es auch drauf, die wesentlich aromatischer sind. Also diese Schokoladen oder die Kakaos, die aromatischer sind, die haben halt die Bezeichnung edel oder auf Englisch fine and flavor haben die drauf. Es gibt aber auch zum Beispiel Schokoladen, die gar keine Schokoladen mehr sind, weil der Kakao ersetzt wird. Das ist also auch eine neue Produktinnovation, die sich in den letzten 2 Jahren auch in der Schokoladenindustrie immer oder auch in der feinen Backwarenindustrie immer mehr durchsetzt. Liegt aber nicht nur daran, dass es eben halt der Kakaopreis so hoch geworden ist, sondern weil die Hersteller generell natürlich auch experimentieren und diversifizieren, was die Zutaten betrifft. Dann haben wir den Zucker noch gar nicht genannt. Natürlich wird der Zucker auch ersetzt bei Produkten. Es gibt ja schon lange zuckerfreie Schokoladen, wo eben halt Süßungsmittel eingesetzt werden. Süßungsmittel sind ja auch weit verbreitet. Es gibt zwar 1-2 Süßungsmittel, die umstritten sind. Aus unserer Sicht sind sie zugelassen und damit eigentlich sollten sie nicht umstritten sein. Alles, was eben halt an Lebensmittelzusatzstoffen zugelassen ist, ist sicher und sollte deswegen auch in keinster Weise verteufelt werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Ersatzstoffe wie für Butter. Die Kakaobutter wird teilweise auch ersetzt. Kann auch passieren durch Palmöl. Dass Palmöl verteufelt wird, ist nämlich auch völliger Humbug, kann man nicht sagen, aber ist einfach nicht vertretbar, weil Palmöl zum Beispiel das produktivste Öl ist, tropische Öl, was es gibt. Und was viele immer vergessen ist, es wird auch sehr stark als Grundnahrungsmittel, als Hauptbrennfett sozusagen in vielen tropischen Ländern benutzt. So wie wir bei uns mit, was weiß ich, jetzt Rapsöl oder auch teilweise Olivenöl oder mit Butter unser Fleisch, Gemüse anbraten, machen das in vielen tropischen Ländern die Leute, die auch gerade Leute, die gar nicht viel verdienen, mit Palmöl. Das wird nur hier gar nicht publik gemacht. Das heißt, Palmöl ist also insofern in zweierlei Hinsicht wird es genutzt oder auch noch als natürlich auch noch in der Hinsicht, dass es eben halt als Treibstoff eingesetzt wird. Aber also es gibt keinen Grund, warum man diesen Inhaltsstoff, dieses Öl so verteufeln sollte. Im Gegenteil, auch da wird viel getan, was den nachhaltigen Anbau betrifft. Da gibt es auch eine Initiative zu, Das schweife ich aber jetzt zu sehr ab. Ich will nämlich eigentlich wieder zu den Alternativen oder was alles in Kakao und Schokolade, in der Schokolade an verschiedenen Zutaten drin sein kann. Das ist eine ganze Menge, wo die Hersteller eben halt experimentieren.
Dann kommen wir jetzt zu unserer Abschlussfrage. Und zwar werfen wir da noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Welche Rolle könnten denn auch alternative Rohstoffe wie In-vitro-Kakao oder Kakaoschalenprodukte spielen? Und auch ganz allgemein gefragt, wie essen wir denn die Schokolade in Zukunft? Wird die so bleiben wie jetzt oder wird das in 20 bis 30 Jahren ganz anders aussehen?
Also, ich glaube ganz persönlich, es wird natürlich anders aussehen, aber die Basis wird bleiben. Das heißt, die Branche ist ja dafür bekannt, dass sie eben innovativ immer ist, immer wieder neue Produkte rausbringt. Wenn ich jetzt nur mal nehme, die gibt's jetzt seit kurzem oder seit ein, zwei Jahren eine Matcha-Schokolade, ist auch ein Geschmack. Ich habe jetzt weiße Schokolade, also Basis weiße Schokolade mit Gemüse, mit Tomate, Basilikum gegessen.
Hm. Auch spannend.
Spannend? Spannend ist das richtige Wort. Ich habe festgestellt, den einen schmeckt's, den anderen nicht. Also das gibt es noch. Also insofern, ja, und dann eben halt die manchmal weiß man auch nicht, was kommt. Weil sie die Dubai-Schokolade konnte keiner mit rechnen. Da sind alle, also sind viele, haben da nicht drauf gewettet. Aber dann andersrum experimentiert wird, sie sprachen es an der Laborschokolade. Ich glaube, also ich habe mal vor 10 Jahren oder was mal in einem Forschungsprojekt beigewohnt, wo die eben versucht haben, aus den Kakaoschalen was Ordentliches zu machen, ein Getränk. Aber so richtig ist diese Forschung nicht über den Stand der Forschung hinausgekommen. Dürfte also spannend sein, das kann aber auch genau anders sein, wo man nicht dran denkt, aber es könnte, also wir wissen es halt nicht, wird aus der im Labor gezüchteten Schokolade, wird da mal wirklich ein Massenprodukt draus? Momentan wissen wir es nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das kann ja auch bei anderen Lebensmitteln so sein. Es gibt Trends, die kann keiner vorhersagen. Und es gibt Trends, wo man eben halt sagt, okay, das kommt. Ein Trend, der auf jeden Fall da ist, ist immer weiter die Diversifizierung. Das heißt, immer mehr Zutaten, immer mehr Produkte, immer mehr Vielfalt, weil es immer mehr verschiedene Bedürfnisse gibt. Also das ist ja im gesamten Lebensmittelbereich, aber auch im Alltagsleben überall so. Dieser Trend wird sich also auch fortsetzen. Das heißt, wir werden Produkte kennen, die haben dann vielleicht gar keine so große Bedeutung, aber es gibt den kleinen Markt dafür.
Vielen lieben Dank, Herr Erbrath. Ich glaube, wir sind schon wieder um einiges schlauer. Und Manon, was hast du denn aus dieser heutigen Folge alles mitgenommen?
Das war vor allem eine sehr leckere Folge, die wir hier aufgenommen haben. Und ich habe mitgenommen, die Süßwarenbranche ist eine sehr innovative Branche. Also was Sie uns jetzt alles erzählt haben, auch diese ganzen alternativen Rohstoffe, die schon eingesetzt werden, die große Vielfalt, die es gibt, die muss man auch erstmal so wahrnehmen im Supermarkt und sich auch mal durchprobieren, wie das dann alles so schmeckt. Ich bin wahrscheinlich auch eher der klassische Typ, genau wie Sie. Also eher die Zartbitterschokolade ohne Schnickschnack, Dubai-Style wird es definitiv nicht. Wahnsinnig spannend fand ich, was Sie uns erzählt haben über die Herkunft des Kakaos und wie viel das dann tatsächlich doch auch ausmacht für den Geschmack, was Sie alles tun für die fairen Bedingungen vor Ort. Und ich habe auch mitgenommen, dass wir eine Folge zur Aromenforschung machen, speziell mit Blick auf die Schokolade. Also da freue ich mich jetzt schon drauf, weil das müssen wir auf jeden Fall auch mit Verkostung machen, Marc. Vielen Dank.
Absolut.
Vielen Dank. Es war sehr umfassend, sehr aufschlussreich. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch vielen Dank von mir und ich hoffe, bis bald.
Ja, definitiv. Und Manon, wir beide hören uns ganz bald auch wieder, dann Ende Oktober. Und da geht es dann um Ernährung für starke Knochen, was ganz anderes. In diesem Sinne, erstmal bis dahin, eine gute Zeit, einen schönen Oktoberstart und ja, Ende Oktober wieder einschalten, Ernährung Plus. Dann mit der Ernährung für starke Knochen. Tschüss.
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 Ernährung Plus. Der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.